Die heutige Episode trägt den Titel Web Bad Quina, mein nachhaltiger Monatsrückblick für den Oktober 2024. Wie immer mit den Dingen, die mir in den letzten 4 Wochen so untergekommen sind, was ich gemacht habe, was ich für euch an interessanten Nachrichten und Quellen gefunden habe und was es im letzten Monat für Jubiläen gab. Und da gab es diesmal mehrere. Sei gespannt auf diese Folge.
Herzlich willkommen zu Web Bad Quina, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten.
Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Folge. Wenn du meine Stimme hörst, wirst du wahrscheinlich denken, oh, der hatte aber eine anstrengende Nacht gestern. Ich habe eher eine anstrengende Woche, weil ich habe so die Podcaster-Seuche schlechthin eine richtig heftige Erkältung bekommen. Oder wie wir im Saarland sagen, ich han die Freck und nicht zu knapp. Aber ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen. Ich werde, wenn ich husten muss, das auch rausschneiden, weil das wäre zwar authentisch, aber nicht unbedingt appetitlich. Gut, dann lass uns einsteigen. Was hatten wir in dem Monat für Podcast-Folgen? Ich hatte am 10. Oktober die Folge Mein Besuch im Hetzner Rechenzentrum Falkenstein. Ich hatte ja im September als Kunde das Rechenzentrum in Falkenstein besucht von Hetzner und habe daraus dann eine eigene Folge gemacht, weil die mir kein Interview geben wollten. Und ich fand das eine sehr gelungene Folge. Habe auch ein Like eingesammelt von der Nachhaltigkeitsmanagerin von Hetzner. Also sie hätte wahrscheinlich auch gerne was gemacht, aber Hoster sind manchmal etwas merkwürdig mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Die machen alle gute Sachen, aber es darf keiner davon erfahren. Wahrscheinlich wollen die auch nicht so viel Werbung machen, weil die Rechenzentren, glaube ich, alle voll sind und die gar keine neuen Kunden wollen. Dann hatten wir die Folge 50, das war auch eine spezielle. Da habe ich einfach ChatGPT 10 Fragen überlegen lassen an mich. Und das fand ich eigentlich auch spannend, weil die Fragen doch schon sehr ausgewogen waren. Das war am 17.10. Und am 24.10. hatte ich die Folge der CO2-Doc prüft, www.amazon.de. Und da gab es natürlich auch wieder einige Dinge, die Amazon theoretisch auch besser machen könnte. Und es ist natürlich auch wieder ein sehr großer Hebel, wenn so große Seiten noch nur ein paar Kilobyte einsparen. Dann war ich selber Gast im SEO-Presso-Podcast von Björn Darko mit dem schönen Titel Wie SEO das Klima schützt. Das verlinke ich euch gerne in den Shownotes, könnt ihr auch mal reinhören. Vorträge habe ich in dem Monat nur einen gemacht, und zwar auf der Lab Supply in Leverkusen. Das ist ja eine Labormesse, wo ich immer bin. Aber das ist irgendwie die falsche Zielgruppe für das Thema Nachhaltigkeit. Da kommen immer nur eine Handvoll Leute und es sind auch die falschen. Das heißt, das werde ich im nächsten Jahr so dort nicht mehr anbieten, weil das ist, wie gesagt, in 5 Jahren oder 10 sind die vielleicht mal so weit dort. Aber macht keinen Sinn, das dort immer wieder anzubieten. Morgen kurzfristig, wenn du diese Folge am Erscheinungsdatum hörst, bin ich auf der GreenTech Live-Konferenz. Zum Glück kann ich mich da virtuell zuschalten lassen und kann dort auch einen kleinen Auftritt als CO2-Doc machen. Und das Publikum dort sind Journalisten der Presse aus Berlin. Das wird bestimmt auch ganz spannend und ich hoffe, wenn meine Stimme jetzt hier hält, dann wird meine Stimme dann am Freitag dort auch halten. Dann habe ich wieder ein Interview gegeben einem Studenten für seine Bachelorarbeit. Da geht es ja meistens darum, irgendein Geschäftsmodell für nachhaltige Webseiten. Die haben immer, sagen wir mal, große Pläne. Aber die Realität ist halt so, dass der Bedarf wahrscheinlich eher immer noch ein Nischenprodukt auch auf absehbare Zeit bleiben wird. Aber es ist schön, dass mein Buch an den Unis so verbreitet ist und auch immer wieder gelesen wird. Dann war ich im letzten Monat auch wieder beim SEO-Stammtisch von GetTraction. Habe da auch einen Studenten kennengelernt, den ich vielleicht dann auch jetzt direkt hier in der Gegend unterstützen kann bei seiner Hausarbeit und vielleicht auch mit seiner Bachelorarbeit. Vielleicht können wir da auch irgendwas zusammen im Bereich Nachhaltigkeit machen. Wenn da irgendwas veröffentlicht werden kann und darf, dann werde ich das sicher auch hier teilen. Dann habe ich im letzten Monat auch die Charta für Klimajournalismus unterzeichnet. Ich habe ja selbst auch einen Journalistenausweis oder bei Analytic News darf ich mich ja auch, wenn ich so will, Chefreporter nennen. Und diese Charta verpflichtet sich eben für einen Journalismus, der durch Aufklärung zum Erhalt der Lebensgrundlagen auf dem Planeten beiträgt. Gemeinsam mit dem Netzwerk Klimajournalismus Österreich stehen wir hinter diesen 10 klimajournalistischen Prinzipien. Du auch, unterzeichne jetzt, habe ich gemacht. Und die 10 will ich euch jetzt nicht hier runterrattern, aber es sind alles Dinge, die ich eigentlich auch bei diesem Podcast immer beherzige. Und da sind auch zum Beispiel ganz prominente Leute, die diese Charta unterzeichnet haben. Ich sehe hier direkt mal so Özden Terli, kennt ihr vielleicht, Wettermann bei den Heute-Nachrichten und auch andere. Ich glaube, das sind relativ viele, die das unterzeichnet haben. Und es ist, wie gesagt, wichtig, das Thema auch voranzubringen und den Fake News unter den Menschen, die Fake News verbreiten, so nicht kampflos das Feld zu überlassen und da immer wieder auch mit fundierten Informationen gegenzuhalten. Und letzter Punkt habe ich jetzt auch noch nicht vorliegen, aber eigentlich müsste heute, also an dem Tag, an dem diese Folge gesendet wird, mein Artikel in der Zeitschrift Stadionwelt erscheinen. Und zwar habe ich dort eine nachhaltige Bundesliga-Tabelle gemacht. Das heißt, ich habe die Webseiten aller 18 Bundesligisten analysiert und da auch die Energieeffizienzklassen angegeben. Und ich bin mal gespannt, wie das Ding dort ankommt, weil es hat sich bisher noch nie eine Zeitung auf das Thema eingelassen. Aber da sind Betreiber von Stadien die Zielgruppe, ist leider hinter einer Bezahlschranke, das heißt, ihr könnt es nicht lesen. Aber ich habe es ja auch schon mal auf LinkedIn geteilt in ähnlicher Form. Und es wird dann auch im gedruckten Heft dieser Zeitung erscheinen. Also das war mal ganz spannend. Gut, nächster Punkt, die Links, die ich nochmal gefunden habe in diesem Monat. Das erste ist hier eine längere Zusammenfassung einer Podiumdiskussion auf dem Data Center Strategy Summit 2024 mit der Überschrift Was machen KI, Cloud und Co. mit dem Datencenter? Fand ich ziemlich spannend. Da war auch Ralf Hintemann zu Gast, der auch hier in dem Podcast schon mal zu Gast war. Und da gibt es auch so ein paar Prognosen, was die Zukunft angeht. Und da wurde eben die These unter anderem aufgestellt. Wir haben ja schon öfter gesagt, dass das Internet mal Platz 6 war, wenn man es als Land sehen würde, was die Emissionen angeht. Und es ist auf dem Weg jetzt laut dieser Runde auf in Richtung Platz 2 bis zum Jahr 2030, was doch schon interessant bis beängstigend ist. Nächster Link. Es gibt jetzt eine Sustainable Web Interest Group beim World Wide Web Konsortium. Da ist der Tim Frick der führende Kopf dahinter, der auch für das Tool EcoCrader verantwortlich ist. Und es ist schön, dass das Ganze jetzt auch nochmal einen anderen Stellenwert bekommt beim World Wide Web Konsortium. Man hofft dann mehr Einfluss auf die Gesetzgebung und regulatorische Leitlinien zu bekommen und auch bessere Spezifikationen für Produktmanager, Content-Strategen, Hoster und andere Drittanbieterdienste aufstellen zu können, auch für die KI-Nutzung. Und da gibt es ja immer neue Entwürfe. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Da kann man natürlich relativ viel nachlesen. Verlinke ich euch auch nochmal. In den Shownotes natürlich. Der dritte Link war auch ganz interessant. Da hat jemand die AWS Cloud verlassen und wieder auf einen eigenen Server gesetzt und damit auch sogar relativ viel Geld gespart, weil wir sollen ja immer alle irgendwo in die Cloud wandern. Das ist sicher ab einer bestimmten Größe einer Seite oder mit sehr stark schwankenden Zugriffszahlen sinnvoll. Aber die haben hier, das ist auch so ein längerer Bericht, relativ viel Geld gespart. Und ihr habt natürlich auch dann bessere Möglichkeiten, das Hosting unter Kontrolle zu haben, weil Amazon Web Service ist halt überwiegend Kompensation. Und wenn ihr wirklich nachhaltiges Hosting wollt, dann seid ihr da nur so halb richtig. Zwar nicht ganz falsch, aber nur so halb richtig. Also das kann man sich auch mal durchlesen, wenn man eben vor der Frage steht, sollten wir nicht auch zu AWS statt zu irgendeinem normalen Hoster wechseln. Und das vierte, das fand ich ein sehr spannendes Add-on, allerdings erstmal nur für Firefox verfügbar von Thorsten Willert. Und zwar hat er hier ein Tool gebaut, da könnt ihr eben einstellen, ob ihr bestimmte Dateiformate generell gar nicht anzeigen wollt, zum Beispiel GIF oder klar, man könnte JPEG oder Animationen ausblenden und was hat noch ein besonderes Feature ist, man kann auch die Dateigröße einstellen und er hat es, glaube ich, deswegen gemacht, weil es manchmal sehr große GIF-Animationen in Social Media gibt und die machen ja auch Rechner oder die nicht so stark sind, lassen die auch mal in die Knie gehen von der Performance her. Oder man kann generell dann mal seine Seite gucken, wie sieht die aus, wenn ich bestimmte Sachen ausblende. Oder man nutzt eben, um Social Media nachhaltiger zu nutzen. Das finde ich halt auch relativ spannend. Ich habe es allerdings selbst noch nicht getestet, wollte es machen, aber ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin nicht so ganz fit im Moment, aber finde ich halt auch spannend, weil manchmal wird mir auch von Dingen genervt, die man gar nicht will. Und wenn man dann automatisch loslaufende Videos, Audios oder zu große Bilder einfach ausblenden kann, die man sowieso nicht braucht, dann stärkt das den Fokus auf die eigentlichen Inhalte und ist sogar noch nachhaltiger. Schaut euch das gerne auch mal an und gebt mir auch ein Feedback, was ihr davon haltet. Der Blog Kurznachrichten, den kann man eigentlich relativ kurz zusammenfassen. Hier geht es eigentlich fast immer darum, wie kann der Strombedarf von KI gedeckt werden. Da gab es dann im letzten Monat so viele Meldungen dazu. Es fing an, OpenAI plant gigantische Rechenzentren. Wie viel Strom braucht KI? Und die wollten ja da wirklich für ein Rechenzentrum 5 kleine Kernkraftwerke bauen. Und dann haben wir das Ganze noch von Amazon gehabt. Amazon steckt 500 Milliarden Dollar in Entwicklung von Atomenergie. Wir hatten noch von Google neue Reaktoren. Google setzt für KI auf Atomstrom. Und wir hatten auch hier in Deutschland den Digitalgipfel in Frankfurt, der zu Recht sehr kritisiert wurde. Und da wurde auch ausgerufen von unserem Digitalminister, dass Deutschland ja jetzt ein führender Standard für KI werden will. Und da habe ich mich gefragt, wie wir das denn schaffen wollen. Erstens müssten wir ganz schnell ganz große Rechenzentren bauen. Schaffen wir das mit unserer Bürokratie? Und vor allen Dingen, wo kriegen wir den Strom her? Wir werden dann wahrscheinlich keine Kernkraftwerke dafür bauen, aber ich will jetzt nicht irgendwelche Kohlekraftwerke aus der Reserve zurückholen, um irgendwelche KI-Anwendungen ans Laufen zu bringen. Also das finde ich auch spannend, wie Deutschland da führend sein will. Aber da kommt halt einiges auf uns zu und KI ist in gewisser Weise ein Brandbeschleuniger und ich weiß nicht, wie das alles funktionieren soll und auch mit vielen Nachhaltigkeitszielen zusammengehen soll. Klar, Atomenergie generiert nur ganz wenig CO2-Emissionen, hat aber andere Probleme und es kann ja nicht sein, dass wir jetzt deswegen wieder die Kraftwerke bauen. Da sollten auch andere Lösungen zu finden sein und es bleibt halt spannend, wie sich das entwickeln wird. Der vierte Link, Technikoptimismus führt zu lascher Klimapolitik, fand ich auch einen sehr spannenden Beitrag. Hier wurden eben die Delegierten auf einer Klimakonferenz beobachtet und wie sie es letztlich von ihren Entscheidungen oder ihre Entscheidungen beeinflussen lassen. Gut, von diesen Klimakonferenzen kann man eh nicht so viel halten. Also ich halte eigentlich gar nichts mehr davon, was die hier so veranstalten. Die treffen sich immer, generieren Millionen Tonnen CO2-Emissionen, wahrscheinlich an Reisekosten, machen irgendein Abschlusspapier und das wird sowieso nicht eingehalten, aber und dann treffen sich auch, glaube ich, noch in Aserbaidschan diesmal. Also ich werde darüber eigentlich gar nichts mehr berichten. Werde mir auch die Webseite überhaupt nicht mehr angucken. Die war ja letztes Mal auch so ein Thema, die man dann so schön zerlegen konnte, die dann so carbon-aware sein sollte. Aber eigentlich genau das Gegenteil. Aber das ist halt auch ein relativ interessanter Beitrag. Lest euch den gerne auch mal durch. Und der letzte Link fand ich auch spannend. GMX, der und web.de filtern wöchentlich 1,9 Milliarden Spam-Mails. 1,9 Milliarden. Auch dank KI. Das ist natürlich schon Wahnsinn. Wenn wir jetzt mal ausrechnen würden, müssen wir halt bei GMX und web.de fragen, wie viel Datenvolumen das war, wie viel CO2-Emissionen das waren. Weil Spam ist halt ein Thema, was man halt auch nicht lösen kann. Aber da wird ja Unmengen sinnlose Ressourcen verbraten, Rechenkapazität verbraten, Speicherplatz verbraten. Und wenn man die natürlich jetzt vorher schon wegfiltern kann, dann wird es ein bisschen weniger, aber man müsste irgendwann wirklich mal eine Lösung finden. Ich meine, es gab ja schon verschiedene Ansätze, dass man gar nicht mehr so viele Mails verschicken kann. Das Problem ist halt, wenn es nichts kostet und die Leute dann 1 Million Mails zum Selbstkostenpreis verschicken können, dann werden die das natürlich immer machen. wenn es wie früher bei der klassischen Post wäre, wenn das Geld kosten würde, dann würde man das natürlich nicht so machen. Ist natürlich auch ein Thema. Was Schönes, dass hier relativ viel weggefiltert wird und dadurch auch ein bisschen Ressourcen geschont werden. So, ich habe es bald geschafft. Meine Stimme ist auch jetzt wieder ein bisschen besser geworden, nachdem sie mittendrin mal schlechter war. Jetzt kommen wir zu den Jubiläen. Wir hatten am 10.10. das Jubiläum 30 Jahre CSS, Cascading Style Sheets, also 1994. Gut, wenn ihr an die allererste Website von Tim Berners-Lee zurückerinnert, die hatte eigentlich noch keine Formatierungen in dem Sinn oder war nur Standardformatierung, weil damals war die erste CSS-Spezifikation noch gar nicht geschrieben. Und CSS ist natürlich eine super Geschichte als Formatvorlage, wenn man es natürlich richtig nutzt. Es gibt genau wie bei JavaScript natürlich auch bei CSS riesen Frameworks, wo du unendlich viel Dinge drin hast, die du gar nicht nutzt. Das ist halt schädlich. Aber das wird halt der Bequemlichkeit halber natürlich immer noch sehr oft gemacht. Und man kann natürlich mit CSS auch JavaScript in Teilen ersetzen und damit so die Rechenpower schonen. Aber das hat sich auch noch nicht überall rumgesprochen. Deswegen CSS darf man ruhig feiern, weil das ist halt ein sehr gutes Hilfsmittel, auch um Struktur in Dokumente zu bringen, Formatierungen zentral auszulagern. Und wir hatten ja auch mal Jens Oliver Meyert hier und er hat ja auch, wenn er die Folge nochmal anguckt, da hatte ich glaube ich auch sein Buch zum CSS-Optimieren verlinkt. Also das ist eine Sache, ist zwar ein bisschen Arbeit, aber das bringt auch einiges. Dann hatten wir am 29.10., also noch gar nicht so lange her, 55 Jahre Internet. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich da mehr drüber lesen würde in den Medien oder anderswo. Habe auch versucht, ein Interview zu bekommen bei Fachmedien, aber hat nirgendwo funktioniert. Ich behaupte ja immer, der 29.10.1969, oder das war das wichtigste Ereignis im Jahr 1969 und nicht die Mondlandung, obwohl das heute immer noch so dargestellt wird. Aber damals fing es dann natürlich mit dem Internet an. Klar, natürlich zuerst in den USA und viel später erst bei uns. Aber wer weiß, wie die Welt sich entwickelt hätte, wäre das damals nicht aus dem militärischen Bereich in den zivilen Sektor gewechselt und hätte sich dann in den nächsten 55 Jahren zu dem entwickeln können, was es heute ist. Und das dritte Ereignis fand ich auch spannend. 30 Jahre Spiegel Online habe ich auch vor ein paar Tagen gelesen. Also Spiegel Online schreiben hier, dass sie das weltweit erste Nachrichtenmagazin waren im World Wide Web. Einen Tag sogar noch vor dem Time Magazine. Sehr selten, dass die Deutschen mir irgendwo führend waren. Das ist hier ein relativ langer Artikel auf spiegel.de. Witzig ist auch, dass da so ein paar Screenshots der allerersten Homepages von Spiegel sind. Wenn man die mit der heutigen vergleicht, ist das Datenvolumen, glaube ich, um 99,9% geringer. Da waren auch nur so ein paar Icons und nicht so viele Bilder drin. Und was ich auch spannend fand, dass die früher gar keine normalen Webadressen, sondern so komische Dinge hier hatten. Hamburg.bda.de, /bda/nat/spiegel hieß es damals. Ich weiß auch nicht warum. Ich dachte, Domains gab es da auch schon früher, aber die hatten wahrscheinlich dann mit den Hostern oder noch kein Routing entsprechend. Aber lest euch das gerne auch mal durch. So ein kleiner Rückblick ins Internet. Und was auch spannend war, irgendwo ist ja auch ein Screen drin. Die erste von einer Agentur gestaltete Website wird auch ganz stolz hier vorgestellt, also wenn ihr euch die anguckt, also jede Agentur heute würde ich natürlich schämen, wenn sie sowas abliefern würde, aber damals war das ganz cool, hat ungefähr so den Charme von Videotext 2.0 so ein bisschen, weil es eben nicht nur Text hat, sondern so ein paar Icons und Bildchen schon, und aber auch etwas, was man durchaus mal erwähnen darf und feiern darf, dass Deutschland mal irgendwo vorne war. Zum Schluss, ich habe es gleich geschafft, noch ein kurzer Ausblick. Was steht im November an? Also primär bin ich jetzt erstmal noch dabei, für die Website Boosting die dritte Kolumne zu schreiben. Ich weiß schon, was ich schreibe. Werde das hier aber noch nicht spoilern, aber lasst euch überraschen. Es wird sicher wie immer spannend und erhellend werden. Ansonsten habe ich noch ein paar persönliche Dinge da geplant in Sachen Speaking. Hoffe, dass ich bis dahin wieder entsprechend fit bin, weil du kannst schlecht auf einer Bühne auftreten, wenn du irgendwo die Stimme weggeht, das ist nicht so schön und da irgendwo immer Medikamente einpfeifen ist auch nicht so toll. Gut, danke, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Ich musste auch gar nicht so oft husten und muss, glaube ich, 2 oder 3 Huster und ein Schimpfwort rausfiltern, was ich hier nicht senden dürfte, sonst wirst du ja gleich hier mit jugendgefährdenden Worten auf den Index gesetzt. Im nächsten Monat bin ich mit Sicherheit wieder fit und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Da gibt's übrigens wieder ein Interview. Bis dann, tschüss.
Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.